Du, wer wählt eigentlich Sozialdemokraten? Lass bitte die Wallis in Ruhe. Ich glaube, ich bin ein schlechter Mensch. Willkommen, es ist Montag, es ist Zeit für den Daily Mill und ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ihr habt bei Daily Mill eingeschaltet am Montag bereits. Die Woche kann nur grandios werden. Und wie grandios das wird, das sehen wir jetzt gerade in der Daily Watch. Wir legen los mit dem Ueli Schmitzer. habe ich schon mal gefragt und habe ich eine Antwort von euch bekommen. Wieso ich das alles da mache? Wieso ich mir das antue? Gut, ich habe nichts Gescheites gelernt, ich bin selber schuld, ja. Also gut, Ueli Schmitzer, Mr. Kassensturz. Jahrzehntejährige. Inzwischen Nationalrat von der SP, nachgerutscht. Ein Nachrutschsäckli, gell, Ueli, du bist ein Nachrutschsäckli, so. Und er hat nicht nur jahrzehntelang gelebt von Zwangsgebühren und lebt jetzt von Steuergeldern, also frei nach der Devise, Hauptsache ich muss nicht arbeiten. Und er hat nebenbei noch so eine Videokolumne auf now.ch, wo ich da auch schon vorgestellt habe und jetzt ist es wieder mal höchste Zeit. Bitte sehr, schauen wir mal da rein.
Diesen Satz finde ich total daneben. Wir haben ein Ausgabenproblem, kein Einnahmenproblem. Das ist im Moment der Lieblingssatz von vielen PolitikerInnen zu den Bundesfinanzen. Aha, sagt wer? Warum wissen die das? Mit welcher Begründung? Stimmt das? Tönt wie eine Tatsache. Aber wisst ihr was? Auch wenn es wie eine Tatsache tönt, das ist nur eine subjektive Einschätzung. Eine Frage von der persönlichen Einstellung, das ist Ansichtssache. Das ist reine Meinung.
So, also der ganze Clip, ich zeige natürlich nicht den ganzen Clip, über 3 Minuten, der dreht sich um seine These, dass die Schweiz kein Ausgabenproblem hat. Die Ausgaben sind nicht das Problem. Und wer sagt, die Schweiz hätte ein Ausgabenproblem, der vertritt nur eine Meinung. Das ist nicht einfach eine Tatsache. Nur wie man es oft wiederholt, sagt das nicht automatisch so, bla bla bla. Am Schluss macht er den lustigen Satz da. Schauen wir mal.
Wir haben kein Ausgabenproblem. Wir haben ein Einnahmenproblem. Wir haben ein Einnahmenproblem. Wir haben ein Einnahmenproblem. Wir haben ein Einnahmenproblem.
Jawohl, dann hat er sein persönliches Mantra wiedergegeben. Einnahmenproblem, Einnahmenproblem, Einnahmenproblem. Und es ist selbstverständlich, wenn ihr und ich, wenn wir sagen, die Schweiz hat ein Ausgabenproblem, ist das nur eine Meinung, aber keine Tatsache. Wenn aber du, Ueli Schmitzer, sagt, die Schweiz hätte ein Einnahmenproblem, dann ist es eine Tatsache und nicht etwa nur eine Meinung. So. Was er jetzt meint damit ist, die Ausgaben sind kein Problem. Wir können alle Ausgaben, die wir haben, lassen. Wir können uns auch noch zusätzlich aufladen. Es ist völlig egal, wie hoch dass die sind. Es ist ja genug Geld da. Man muss es auch holen. Und wo holt es? Bei den Reichen, bei den Unternehmen, mit höherer Vermögenssteuer, mit Dividendenbesteuerung, mit diesem, mit jenem. Einfach von denen, von Steuerzahlern. Sollen wir es doch einfach holen. Wir haben ein Einnahmenproblem, laut Ueli Schmitzer, in der Hinsicht, dass wir das Geld nicht konsequent genug holen. Und wenn wir es konsequent genug holen, dann haben wir keine Ausgabenprobleme. Du, wer wählt eigentlich Sozialdemokraten? Und was hat man euch tun, als ihr ein Kind sind? Nein, das hast du ja nicht. Okay. Also, er sagt, die Politik, die bürgerlichen Politiker, die wollen einfach verhindern, dass ihre Klientel mehr zu den Leistungen für die Allgemeinheit beitragen muss. Die Klientel, die übrigens heute schon einen Löwenanteil von der Leistung für die Allgemeinheit berappt. So. Also, Ueli Schmitzer, jetzt sollen wir das privat auch so handhaben, gell? Also, ich gehe jetzt los. Ich kaufe 5 Autos, 2 Eigentumswohnungen und eine Yacht oben drauf. Und wenn ich dann bis über beide Jahre verschuldet bin, sage ich zu meiner Frau, du, nein, Schatz, wir haben kein Ausgabenproblem. Sonst sage ich, die Ausgaben sind nicht das Problem. Die Einnahmen sind das Problem. Es kommt nicht genug rein. Könntest du nicht deinen Chef mal fragen, ob er 10-fach Lohn zahlt? Oder vielleicht einen 2., 3., 4. oder 5. Job? Könntest du doch auch in der Nacht arbeiten. Und Ferien brauchst du auch keine. Sobald die Einnahmen hoch genug sind, ist das Ausgabenproblem verschwunden. Und dann hast du kein Problem mit meinen 5 Autos, 2 Eigentumswohnungen und einer Yacht. Was ist da, Ueli Schmitzer? Der Mann hat einmal ein Konsumentenmagazin gemacht, wo es um Geld gegangen ist und so. Also, da macht einem ja Angst. Ueli Schmitzer, es ist immer besser, wenn die Ausgaben gar nicht erst bestehen, dass man für weniger Leistungen muss aufkommen, dann ist man nämlich auch unter weniger Zugzwang, zum möglichst viel Einnahmen generieren und Leute plagen. Es muss Ziel vom Staat sein, im Sinne der Steuerzahler, jede unnötige Ausgabe auszutradieren und zu schauen, dass die Ausgaben nicht ins Uferlose wachsen. Das ist Das ist das. Und ich meine, die volkswirtschaftlichen Kosten von deiner These, wir müssen einfach mehr Geld holen bei den Reichen und den Unternehmen, die blendest du aus, weil du auch keine Ahnung davon hast, von Volkswirtschaft. Und weißt du, die Verwaltungskosten, die ja ein wahnsinniger Treiber sind, die Bundesverwaltung und so, wenn die immer mehr und mehr wachsen, irgendwann haben wir halt auch einfach keine reichen Leute mehr, die wir könnten aussuchen, Ueli. Weil alle können nicht von Zwangsgebühren leben und von Steuergeldern im Parlament. So, und dann gehen wir auf Zürich bzw. ins Wallis. Ist jetzt ein bisschen verwirrlich, aber es macht Sinn. Schaut hier. Kulturkampf vom Ferienlager Fiesch. Im Wallis gehört Fleisch dazu. Da geht es darum, dass offensichtlich die Stadt Zürcher, wenn ich das richtig verstand, die haben so Verträge, das war bei mir in der Kindheit auch so gewesen, wir da im Osten, irgendwo im Bündnerland oder so, haben die Schulgemeinden so Verträge mit irgendwelchen Ferienhäusern, wo dann Schullager und so stattgefunden haben. Und die Stadt Zürcher hat offenbar ein Ferienlager Fiesch, seit vielen Jahren, muss ich annehmen, von dem man nicht alles. Und jedem Sommer gibt es so für 670 Stadtsücher Kinder und Jugendliche so Sportkurse und Workshops und so weiter. Und für das braucht es natürlich Geld und der Gemeinderat hat da darüber geredet, wie viel Geld das da ja gibt und so weiter. Und jetzt schauen wir mal da. Der Gemeinderat stärkt das Ferienlager Fiesch finanziell. Für Diskussionsstoff in der Ratssitzung sorgen zwei Vorstöße, die eine klimafreundliche Ernährung und bessere Zugänglichkeit für Kinder aus ärmeren Familien fordern. Ja, okay. Ja, und zwar, weil die Stadt Zürich ja Ernährungsrichtlinien und Klimaziele hat. Eine Stadt hat keine Ernährungsrichtlinien zu haben. Herrgott. Und darum müssen jetzt auch in dem Ferienlager Fiesch müssen gesunde und klimaverträgliche Verpflegung hin. Natürlich auch in Fiesch. Und jetzt gibt es ein Postulat, wo die Grünen eingereicht haben. Pflanzliche Menüs sollen den Standard bilden. Weil, sagt mir da Selina Walgis von den Grünen, und jetzt Achtung, hebt euch fest, wenn man Nachhaltigkeit vorleben und vermitteln will, muss man sie auch beim Essen umsetzen. Im Moment gäbe es auf täglicher Basis Fleisch und Fisch. Oh, Grundgüter, helf uns. Zürcher, ist mir klar, wenn ihr Geld zahlt für das Ferienlager und das Ferienlager selber im Wallis durchführt, könnt ihr grundsätzlich entscheiden, was da passiert. Aber so ganz generell, lasst bitte die Walliser in Ruhe. Ich bin Walliser, auch wenn man mir es nicht mehr angehört. Das sind meine Wurzeln, mein Heimatort und meine ganze Familie, väterlicherseits, ist im Wallis. Er hat übrigens einmal auf YouTube, nach einer von der ersten Ausgabe, hat auf YouTube einen gefragt, von meinem Namen her kam Milius, und dann geschrieben, aus dem Wallis. Dann schreibt irgend so ein Söckli, ohne nähere Angaben von Details, das sind ja völlige Hafenkäse, das stimmt überhaupt nicht. Milius käme sicher nicht aus dem Wallis. Er hat mir aber nicht gesagt, woher es denn sonst soll kommen. Hallo? Das ist ein Walliser Name. Also, es gibt ihn auch in den USA und Großbritannien und Italien. Ich weiss nicht. Welcher Mammutjäger in welcher Region der Welt zuerst mal Milius geheißen hat, das weiss ich nicht. Aber Milius ist im Wallis sehr verwurzelt. Kannst meine Familie auf 200 Jahre zurückverfolgen. Wieso rede ich jetzt über meine Familie? Ah ja, wegen Fiesch. Ja, genau. Lasst die Walliser in Ruhe, Zürcher. Macht doch, fresset doch euer Sojazeug. Zürich ist doch kein Problem, aber lasst die Walliser in Ruhe. Dort wird Fleisch gegessen. Und Käse obendrauf. So, jawohl. Gut. Nächste Story. Frau findet 15.000 Franken im Grobwägeli. Finderlohn entsetzt sie. Da hat eine Frau im Grobwägeli, wo sie wahrscheinlich sich behändigt hat, um losdüsen durch den Laden, hat sie eine Aktentasche gefunden mit 15.000 Franken drin. Ja, die hat er gefunden, hat aufgetan und 15.000 Stutzen gelegen. Die Frau hat das zurückgebracht. Zu der Polizei oder dem Fundbüro, nein, ich glaube zu der Polizei. Und dann hat man sie dann nachher benachrichtigt, die Polizei spielt vorbei am nächsten Tag und gesagt, ja, und das sei nur ihren Finderlohn. Der rechtmäßige Besitzer von der Aktentasche und den 15.000 Franken habe ich gefunden, der lange 30 Franken Finderlohn. Das ist ziemlich schmerzlich. Lieber Verlierer von 15.000 Franken in einem Grobwägeli. Wer fährt 15.000 Stutz in einem Grobwägeli durch die Gegend? Gut. Ja, Frage. Hättet ihr das auch zurückgebracht, das Geld? Schon? Ich muss jetzt, oh mein Gott. Ich glaube, ich bin ein schlechter Mensch. Ich weiss nicht. Ich habe eine Begründung. Ich habe eine Begründung dafür, dass ich zögere. Also, weißt du, es ist ja so, ich habe das Gefühl, wenn ich in einem Grobwägeli, in der Aktentasche 15.000 Franken finde, ich hätte auch das Gefühl, da ist irgendetwas ein bisschen, sinister. Da ist sicher Mafia oder irgendwelche Geldtasche oder so. Sonst hast du auch 15.000 Franken im Grobwägeli. Ich glaube, das Geld ist bei mir besser angelegt als bei diesen Kriminellen. Darum bin ich nicht so ganz sicher. Aber jetzt, der Punkt ist, die Frau ist völlig entsetzt, weil 30 Franken ist wirklich nicht viel, wenn du 15.000 Stutz retour bekommst. Aber wie viel wäre denn richtig sein? Man redet immer so von einer 10%-Regel. Das ist so das gefügte Wort. 10% vom gefundenen Geld sollst du als Finderlohn dem ehrlichen Finder geben. Nur, Das ist eine völlig willkürliche Zahl. Weil es gibt offenbar einen Artikel 722 des Zivilgesetzbuches, wo definiert, eine Person, die einen verlorenen Gegenstand oder Geld findet, hätte Anspruch auf eine angemessene Belohnung. Es wird aber kein Prozentsatz festgelegt in dem Zivilgesetzbuch. Und was zur Hölle soll denn bitte angemessen sein? Also, und irgendwie hat sich das eingebürgert, dass alle von 10% redet, aber das ist nicht haltbar. Und es gibt offensichtlich auch nicht wirklich Gerichtsurteile, weil bis jetzt kein ehrlicher Finder gefunden hat. Ich tue den Typ, den ich da sein Zeug gefunden habe, ich schleppe den vor Gericht, weil er mir noch 30 Franken gegeben hat. Es liegt weiterhin im Ermessen des Eigentümers. Und jetzt bitte helfen wir, wieso steht überhaupt das im Artikel 722 des Zivilgesetzbuches mit der angemessenen Belohnung? Wenn kein Mensch weiss, was angemessene Belohnung bedeutet, ihr könnt das eigentlich auch streichen. Ueli Schmetzer, schon wieder 5 Franken gespart, wir haben wieder ein Gesetz. Wir haben jetzt gerade ein Gesetz abgeschafft. Das ist so einfach ist es. Na, den Minus machen und dann ist abfahren mit denen. Das Zivilgesetzbuch ist halbiert, nachher sagt das. Also, ich find's komisch, es bringt ja überhaupt nichts. Gut. Und dann haben wir noch da ein bisschen Werbung aus dem Coop Vitality. Schauen wir mal an. Covid-Impfung, schützen Sie sich und andere. Und eine glückliche Dame sehen wir da, wo so strahlt, wie sie sich jetzt gerade impfen, Leute. Ja, also, Coop Vitality. Ihr könnt selbstverständlich die sogenannte Impfung gegen Covid anbieten. Ihr seid ja Drogerie oder Apotheke oder was auch immer das sind. Könnt ihr machen, kein Problem. Milius hat für einmal keine Einwände, wenn ihr das wollt, macht. Aber bitte, tauscht den Slogan aus. Schützen Sie sich und andere. Mal sogar einmal grosszügig sind und von einem Schutz für den, der sich impfen lässt, ausgehend. Ein Fremdschutz besteht in keiner Art und Weise. Weder auf Übertragung vom Wirt, nichts. Also schützen Sie sich und andere ist jetzt einfach gelogen. Und dann bitte, hat es da noch einen Kombipreis. Wenn du nur gegen Covid spritzen lässt, kostet es 114 Franken. Wenn Kombi passt, ist Covid und Grippeimpfung, kostet es 159 Franken. So bei Medikament und Impfung und so. Ist da Black Week, Black Friday Special gsi oder ist da wirklich so ein Kombi, wo man anbietet? Kann ich bitte das nächste Mal, wenn ich Aspirin posten bin und gerade auch noch Alka-Seltzer brauche, soll es geben, manchmal, komme ich dann, ist es dann auch günstiger, wenn ich es einen Doppelkauf? Bei Medikament, also zwei für eins und Kombi-Angebot, ich finde das sehr, sehr, sehr schräg. Gute Überleitung, schräg. Wir schauen da rein. Bitte sehr.
Machen wir da tatsächlich Unterschiede? Schauen wir immer dann besonders genau hin, wenn die Täter Ausländer sind? Und schauen wir eher weg, wenn es sich um deutsche Täter handelt? Ja, genau das tun wir. Und das gilt für alle Medien, private wie öffentlich-rechtliche. Eine neue Untersuchung der Makromedia-Hochschule in Hamburg hat genau nachgezählt. Wird im deutschen Fernsehen die Herkunft von Tatverdächtigen bei Gewalttaten genannt, handelt es sich in 94,6% aller Fernsehberichte um ausländische und nur in rund 5,4% um deutsche Tatverdächtige. Dabei liegt der Anteil deutscher Tatverdächtiger an solchen Verbrechen laut Kriminalstatistik deutlich höher bei rund 66%. Eine krasse Verzerrung auch bei ARD und ZDF.
Das war der Georg Restle, Moderator vom Monitor der Sendung auf ARD. Das ist einer der Schlimmsten. Der Georg Restle ist einer der Schlimmsten. Der ist wirklich, der kann definitiv weg. Das ist einer der, kann der ÖRR, im ÖRR wimmelt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk von Leuten, die findest, braucht's denn den jetzt wirklich? Aber der Georg Restle, der ist diskussionslos. Ich glaube, ich habe ihn auch schon in dieser Sendung gehabt. Ja, ziemlich am Anfang. So. Er hat uns jetzt also erzählt, es ist unglaublich, es wird einfach mehr über Ausländerkriminalität berichtet und darum hat man den Eindruck, es gäbe mehr Ausländerkriminalität. Dabei die meisten Gewalttaten gehen von Deutschen aus. Ich weiss gar nicht, wo anfangen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass unter Deutschen natürlich auch sehr, sehr viele Leute laufen, dank dieser überkandidelten Einbürgerungspolitik von unserem Nachbarland, wo Migrationshintergrund haben und nicht ursprünglich Deutsche sind, mal abgesehen von dem. Wir haben, und ich habe schon viele in dieser Sendung gesagt, Deutschland hat, und wir auch, eine massive Überrepräsentation bei Gewalttaten von anderen Nationalitäten. Also im Vergleich zwischen wie viele Leute wohnen in dem Land und wie viele Leute begehen Gewalttaten, die Zahlen klaffen auseinander wie blöd. Und das macht es eben schon newswürdig, die Überrepräsentation. Und dann ist es halt so, Georg Restle. Wenn man berichtet über so Taten, die Ausländer betreffen, es sind sehr oft irgendwelche Ehrenmord, Femizid, sexuelle Gewalt, Gruppenvergewaltigungen, wo man irgendwie früher noch eigentlich bei unseren Breitengraden nicht einmal kennt, hinter das Wort, Messerdelikt, Clankriminalität oder Delikt am helllichten Tag und natürlich hin und wieder mal nur ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Das sind Sachenreste. Der Journalist müsste ja wissen, über das bricht es jetzt nun einmal eh noch, als über, ich sage jetzt einmal, weniger aufsehenerregende, weiß auch nicht, wie könnte man dem sagen, konventionelle Gewalttaten. Das hat einfach mit denen zu tun. Plus, die Ausländer sind Gäste vom Land. Die müssten nicht dort sein, in Deutschland. Viele von ihnen dürften auch gar nicht in Deutschland sein. Und ich finde, dann haben sie auch besonders Aufmerksamkeit verdient. Übrigens, schau doch mal da, ich zeige euch noch die Grafik, die er verwendet hat, Georg Essle. Schau doch mal, wie der 66% Balken von diesen Deutschen, die Gewalttaten begönnt, gleich hoch ist wie fast 100% links daneben. Wieder mal die Frage, für wie blöd halten wir uns? Ihr könnt nicht einfach zwei Bälkchen, die völlig unterschiedliche Zahlenwerte symbolisieren, gleich hoch machen, um uns. Das ist so niederträchtig, es ist so ein Frame, man wird so geführt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist grusig. Und man kann einen Screenshot machen, auch den. Und meine Leser, die Zuschauer in dem Fall, sind intelligent. Die merken das, die merken das. Gut. Deli Wahnsinn. Wenn ich schon über Weihnachtsmärkte rede, dann rühren wir jetzt auch einen Blick auf den Weihnachtsmarkt in Deutschland. Bitte sehr, schauen wir mal da. Julia?
Die schmecken doch gar nicht so faul.
So, wir müssen unsere Podcast-Hörer, die nichts sehen, auf den neuen Stand bringen. Man sieht einen Weihnachtsmarkt in Deutschland. Wo kann man davon ausgehen, wenn es im Bild gezeigt ist, wie alle anderen Weihnachtsmärkte gesichert ist, wie Fort Knox mit Betonblöcken und irgendwelchen Poller und, keine Ahnung, einfach abgeschirmt gegen Gewalt von irgendwelchen radikalen Islamis. Und dann blendet es irgendwo auf einem Gebäude so ein Screen, eine Werbung ein, gegen rechts. Ja, weil man muss die Weihnachtsmärkte gegen die Rechten schützen. Ja, alle die Betonblöcke stehen dort wegen den Neonazis. Ja, genau. Es ist so eine Ironie, wenn du von dem Weihnachtsmarkt aus die Werbeeinblendung siehst gegen rechts. Schleift's. Gut, ja, ich weiss. Und dann kommen wir brauchen noch leichte Kost, so ein bisschen Gossip, so Bild.de. Schau mal da. Laura Maria Ripa hat Autounfall im Kinderzimmer. Und jetzt bete ich zu Gott, dass ihr genauso wenig wisst, wer Laura Maria Ripa ist wie ich. Also inzwischen weiss ich sie, wir müssen vorbereitet auf die Sendung. Aber ich habe es vorher nicht gewusst und ich hoffe auch nicht, weil, glaubt mir, es spricht für euch, wenn ihr nicht wisst, wer das ist. Es ist eine Influencerin, ja logisch, ja, welche Jungfrau heute ist keine Influencerin. Und sie ist Partnerin oder Ex-Partnerin oder nicht mehr und dann doch wieder und dann nicht mehr und dann doch wieder Partnerin von Pietro Lombardi. Das ist so ein Deutschland sucht den Superstar-Söckel aus der Vergangenheit. Und jetzt Laura Maria Ripa hat Autounfall im Kinderzimmer. Ich meine, es funktioniert. Ich Vollsöckli habe ja draufgeklickt. Ich habe gesagt, Autounfall im Kinderzimmer ist einfach die Wand brettet, oder was? Natürlich klickt Emilius auf die Meldung. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie ist auf einem Spielzeughäuteli von ihrem Kind. Sie ist draufgestanden und ausgerutscht. Und dann hat sie so eine vollstreckige, überdehnige Überstreckung vom Bike gegeben und jetzt muss sie 6 Wochen Pause machen. Das ist der Autounfall im Kinderzimmer. Und seit ich das gelesen habe, frage ich mich, müssen wir dem Autor von dem Titel bei Bild.de, müssen wir dem einen Orden verleihen, weil er einfach selbstrecht uns alle irgendwie zu nahe gehalten hat? Oder müssen wir uns stundenlang mit Socken bewerfen? Ich weiss es nicht, die haben wir die abschliessende Meinung noch nicht gebildet. Gut, wir gehen zu der Leserpost. Und da noch eine ganz kurze Replik zu etwas, was letzte Woche abgegangen ist. Habe ich ganz vergessen, Ende letzte Woche. Ich habe doch den Bundesrat Gassis vorgeführt letzte Woche, weil er da in der Arena in grösster Selbstverständlichkeit erzählt hat, dass selbstverständlich ein besoffener Autofahrer, der in einen Baum fährt, natürlich ein Corona-Todesopfer sei, wenn er positiv auf Corona getestet sei. Er hat das wirklich so gesagt, wie wenn das ganz normal wäre. Und dann hat es auf YouTube eine rege Diskussion gegeben, wo mir einige vorgeworfen haben, ich denke im Gassis Unrecht, weil da hätte es sich um eine WHO-Empfehlung gehandelt bei dieser Definition und es sei weltweit so gemacht worden. Also die Schweiz hat ihm noch Folge geleistet, das sei ja nicht im Gassis seine Idee gewesen. Liebe Leute, das ist ja, ich weiss das alles. Stellt euch vor, ich weiss das tatsächlich alles nur. Selbst als ich nachgeschaut habe, ist die Schweiz noch eine souveräne Nation gewesen. Wir hätten der WHO können sagen, steckt euch eure Empfehlung irgendwo anders an. dort, wo die Sonne nicht scheint, allenfalls. Und was der Rest der Welt macht, geht uns auch nicht an. Wir machen sicher nicht jeden Irrsinn mit, nur wie wir am Rad drehen. Nein, machen wir nicht. Wenn einer mit dem Karren besoffen in Baumfahrt, hätte er einen Autounfall gehabt und nichts anderes. Hätte man können machen. Hätte Herr Cassis wie der Gesamtbundesrat nicht machen und hat auch in der Arena nicht erklärt, dass er selber als Arzt, notabene, das ein bisschen gaga findet, sondern er hat das in dem Sinn verteidigt. Auch wenn es jetzt seine Idee war. Aber jetzt das Lustigste. Da schreibt einer auf YouTube, er werde den Link zu meinem Video, werde er als EDA schicken, als Departement für Auswärtige Angelegenheiten, damit ihr da wissen, was ich da Schlimmes über ihren Chef sage. Und dann sage ich dann nachher gezwungen zu einer Entschuldigung. Jetzt muss ich ja gleich fragen, komme ich da wirklich so als Söckli über, der von Angst erstarrt, wenn man den Bundesrat informiert über mein Gebaren? Dann muss ich an meiner Aussenwirkung arbeiten. Liebe Leute, ihr könnt jede von meinen Sendungen an den Gesamtbundesrat schicken und an die Bundespolizei und irgendwo. Ihr könnt meine gesammelten Werke ausdrucken und dem Alain Berset eingeschrieben auf Straßburg schicken. Das ist doch mir gleich. Also, das hat mich jetzt in den über 30 Jahren, wo ich den Job mache, noch nie interessiert. Und zur kleinen Erinnerung, zu guter Schluss, der Cassis oder der Berset damals noch oder wer auch immer, das sind meine Angestellten. Und eure, der Bundesrat, das sind unsere Angestellten. Wir sind Chefs. Also in der Schweiz ist das Volk die oberste Instanz. Wir zahlen denen auch den Lohn mit unseren Steuern. Wir sind Chefs von denen und nicht sie uns. Also wenn überhaupt, dann darf sich der Herr Cassis jederzeit bei mir, seinem Chef, entschuldigen dafür, dass er da so seich durch alle Böden verteidigt hat vor laufender Kammer. Und ganz sicher nicht ich als Chef, meinem Untergebenen, der um Entschuldigung bitten für Aussagen zu ihm. So läuft es eigentlich. Lese doch die Verfassung wieder mal, bevor auf YouTube Kommentare schreiben. So, danke. Und noch der Leserwitz, der Zuschauerwitz vom Tag. Sagt ein Kollege zum anderen, du glaubst es nicht, aber gestern ist mir eine Fee erschienen. Und die hat mir gesagt, ich könne zwischen zwei Wünschen könne ich einen auslesen. Ich könnte entweder mir wünschen, dass ich ein riesiges Schnäbi hätte oder ein super Gedächtnis. Dann sagt der andere Kollege, ach krass. Und dann, was hast du gewählt? Dann sagt der andere, ich kann mich nicht erinnern. Ich hatte einen schmutzigen Witz gehabt. Ist das der erste schmutzige Witz? Ja, nein, ist auch schon ein bisschen unter der Gürtellinie, sind wir glaube ich auch schon gerutscht. Aber ich sage, ich habe es gern. Und vorher habe ich auch noch nie etwas Abschlägiges gehört. Schicken wir weiter Witz und es dürfen. Muss noch halbwegs, nur schon wegen YouTube, halbwegs jugendfrei sein. Aber ich habe ja Schnäbi gesagt, der Zuschauer hat etwas anderes geschrieben. Gut, das war es. Am Ende von der Daily Mail kommt doch morgen wieder. Wenn es heisst, der tägliche Wahnsinn wird euch lauwarm, nicht zu heiss. Es ist nicht gesund, zu heiss zu essen, aber lauwarm wird euch reserviert. Danke bis dann und tschüss.